diese Followerzahl, natürlich ist die krass und ja, natürlich bedeutet sie etwas, aber die war nie ein Ziel. So, es war nie, ich will eine Million Follower oder ich werde eine Million Follower haben. Meine Mission ist, Hip-Hop weiter zu verbreiten und zu lieben und das zu machen, was sich für mich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und das wird weiterhin so bleiben. Ob da jetzt 2 Millionen draus werden oder nicht, ist irrelevant.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich.
Stammtischphase. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Es ist wieder soweit. Es gibt wieder eine Folge Backspin Stammtisch und dieses Mal mit einem Gast, den ich schon viele, viele Jahre kenne und wo es ein Projekt, ein Kanal auf einer Plattform gibt, den ich unheimlich spannend finde und auch die Entwicklung dahinter. Und darüber möchte ich heute sprechen, denn Vanja, wir haben schon viel gemeinsam auf irgendwelchen Festivals oder sonstigen Hip-Hop-Veranstaltungen zu tun gehabt. Dass du jetzt in dieser Konstellation heute hier mit so einem Kanal um die Ecke kommst und mit so einem Erfolg, hättest du dir das gedacht, wenn du an deinen kleinen Anfang denkst, wie du damals angefangen hast, quasi Hip-Hop in dein Leben zu lassen?
Nee, damit hätte ich auf keinen Fall gerechnet.
Aber beschreib uns mal, wie es angefangen hat. Was ist eigentlich deine Verbindung zur Hip-Hop-Kultur? Und was machst du heute eigentlich? Was ist der Grund, warum du hier bist? Für die Leute, die es vielleicht gar nicht zuordnen können, was ich hier gerade so kryptisch am Anfang versucht habe zu announcen.
Meine Verbindung zur Hip-Hop-Kultur. Ich bin Hip-Hop-Romantiker. Ich liebe Hip-Hop von ganzem Herzen und habe mich früh dazu entschieden, dass ich nichts anderes machen will, außer mich den ganzen Tag mit Hip-Hop zu beschäftigen. Und habe das dann in meine Berufung, es war meine Berufung und ich habe es in meinen Beruf verwandelt quasi. Habe mir dann über viele Jahre, über 20 Jahre lang eine Brand aufgebaut, eine Plattform und jetzt sind wir bei einem sehr großen Following angekommen.
1 Million Follower auf Instagram für eine Plattform, die sich, finde ich schon, und da wirst du dich sicherlich noch gegen wehren, aber schon mit einem organisch klassischen Gefühl von Hip-Hop-Kultur beschäftigt, aber es in die Neuzeit trägt. Das ist der Grund, warum es dann am Ende auch so erfolgreich ist. Bei deinem Titel, der auf jeden Fall auch erstmal zum Nachdenken anregt und wahrscheinlich von dir einmal erklärt werden muss. I Still Love Her. Kannst du mir beschreiben, wo der Name herkommt?
I Still Love Her ist eine Hommage an den Song von Common, ein 90s Classic, I Used to Love Her. Und in dem Song geht's um Hip-Hop. Und das war der Name meiner MySpace-Page vor sehr vielen Jahren.
Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, und der Name hat sich einfach über die Jahre festgesetzt. Und ich glaube, es ist auch einfach genau das Gefühl, was ich immer vermittle und vermitteln will. I used to love her, I still love her, I always will.
MySpace-Plattform angefangen. Kannst du mir beschreiben, was du in dieser Zeit damit gemacht hast? Also, weil es ist ja offensichtlich, dass es quasi aus einer Hip-Hop-Liebe, aus einer Tension, aus einem gewissen Fandom heraus entstanden ist, einfach eine Plattform sich zu schaffen, auf der man über das, was man liebt, kommunizieren möchte. Aber wie ist der Weg von damals bis heute gewesen?
Ja, also auf MySpace, genau wie du gerade gesagt hast, das war einfach Passion und ich wollte mich connecten mit Menschen, die genauso fühlen und mit denen über Hip-Hop sprechen. Und MySpace hat mich dann dazu gebracht, also ich fand MySpace war einfach ein super Tool, sich kreativ auch auszudrücken und man hatte ja vorher nicht so wirklich eigene Plattformen, wo man irgendwas veröffentlichen konnte und sich Kreativmenschen mitteilen konnte. Aber auf MySpace war das gegeben, so. Du konntest Musik posten, es gab eine Blogfunktion, wo du einen Blog schreiben konntest. Und das hat mich dazu angeregt, mich mitzuteilen. Ich habe dann angefangen, Künstler zu interviewen, habe damals schon, als es das erste Mal so Podcasts gab, habe ich eine Art Podcast gemacht, wo ich Künstler interviewt habe und Musik gespielt habe. Und ja, von MySpace ging es dann auf Facebook. Zu der Zeit hat es angefangen, dass ich das zum Business gemacht habe, dass ich angefangen habe, damit Geld zu verdienen und mich selbstständig gemacht habe mit Promo für Künstler. Dann ging es rüber zu Twitter, aber Twitter ist halt nicht so, ne, kann man nicht viel drüber sagen. Und bin dann bei Instagram gelandet und da immer mehr gewachsen und über die letzten, so, ich würde sagen, wahrscheinlich so in den letzten 5 Jahren ist das Following einfach sehr explodiert. Und es hat sich, glaube ich, da auch immer mehr gezeigt, okay, was soll I Still Love Ray sein?
Das finde ich total spannend, weil du quasi, wir suchen ja immer so ein bisschen Thema der Woche und das wäre die Frage, die ich dir gestellt habe, why do you still love her? Was ist eigentlich der Grund, warum du immer noch so in Hip-Hop hängst? Gerade wenn es auch Business wird. Ich glaube, kann mir aber vorstellen, dass wie bei vielen anderen auch, bei mir war es ja auch so, die Pandemie schon dafür gesorgt hat, dass man nochmal anders, also mal über Dinge nachgedacht hat. Und ich natürlich auch über meine Verbindung zur Kultur nachgedacht habe. Und ich da auch da ging es los, dass ich die Art und Weise, was ich mache und wie ich es mache, so ein bisschen ändern wollte, um aus gewissen Zyklen rauszukommen. Du bist da in Zyklen und Verantwortung quasi reingerutscht, weil es immer größer geworden ist. Aber wie viel Liebe zur Kultur konntest du dir immer in diesem Projekt erhalten?
Also die Liebe zur Kultur hat sich nie gemindert. Die ist immer gleich geblieben und wird immer wieder neu entfacht auf unterschiedliche Arten. Also dieses so, ich frage gerne Leute so, wann hast du dich in Hip-Hop verliebt? Und klar, es gibt für mich auch einen Moment, aber es gibt viele Momente in meinem Leben, wo ich mich immer wieder neu verliebt habe in diese Kultur. Und das passiert auch heute noch. Also das kann ein Konzert sein, was ich ganz besonders fühle, oder dass ich einfach nur einen Künstler dabei zusehe, wie er authentisch seinen Traum lebt. Es gibt so viel, was bei mir immer wieder die Liebe verstärkt noch, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemals ändern wird.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch das, was für mich bis heute Motor ist und was auch dazu geführt hat, dass auch wenn es immer mehr Business geworden ist über die Jahre, und das ist ja bei mir in den 20 Jahren aktiv an Backspin arbeiten oder über 20 Jahren an Backspin arbeiten, ja auch schnell von Mal zu Mal intensiver geworden. Und immer wieder für mich die quasi die schützende Hand über meine Liebe zur Kultur dabei zu behalten und dafür zu sorgen, dass ich das liebe. Das ist schwer. Wie viel Business ist das für dich mittlerweile?
Es ist, ich würde sagen 50-50. Aha. Also es ist natürlich Business, weil, ja, wenn man den ganzen Tag mit einer Sache verbringen will, muss man damit Geld verdienen, weil wir alle überleben müssen. Aber auch darüber hinaus will man natürlich auch gut leben. Und klar, da ist viel Business dabei, aber es ist alles auch Business, was mir Spaß macht. Also da sind auch Sachen, wo ich nicht immer Bock drauf habe, aber zum größten Teil macht es mir auch alles Spaß. Zum größten Teil ist in allem, was ich innerhalb des Business tue, die Leidenschaft auch dabei.
Und ich glaube, die sorgt dann auch dafür, dass Dinge authentisch und gut werden und Leute darauf aufmerksam werden. Jetzt ist das natürlich aber, und da sind diese zwei Faktoren, die ich ganz spannend finde und die auch ein Learning sein können aus dem, was du da machst. Zum einen, jetzt bist du in Deutschland und hast dafür gesorgt, eine Plattform zu schaffen, die offensichtlich international für Anerkennung oder internationale Anerkennung erlangt hat. Mhm. Und zum Zweiten eigentlich mit Recht. Und das hast du ja am Anfang schon auch, habe ich schon getont, und ich bin doch mal, ich gehe fest davon aus, dass du dagegen angehen wirst. Trotzdem aber auch so eine gewisse Art von klassischen Hip-Hop-Werten, mit denen wir alle ja nun mal groß geworden sind. Und mein Herz geht dabei auf, wenn ich das sehe, dass da die Huldigung der 90er, der Good Old Days, ohne es verklärt zu fühlen, sondern einfach auch dafür, dass es Qualität ist und dafür, dass es einfach ein Teil der Kultur ist, ist ja ein zweites wichtiges Element bei der ganzen Sache. So, ist das, oder Wo ist der Schlüssel zum Erfolg hier? Liegt es daran, weil du die Good Old Days zelebrierst?
Nee, also klar, das ist ein Teil des Erfolges, weil es natürlich einfach unglaublich viele Leute gibt und vor allem die Leute, die mir folgen, sind ja schon zum größten Teil Millennials, die in dem Alter sind, die diese Musik auf jeden Fall noch feiern und weiterhin sehen wollen. Allerdings bediene ich nicht nur das und möchte ich auch nicht. Aber was du sagst mit den Werten, das ist das, was ich mir immer beibehalten werde und immer habe, ist diese Werte weiterzutragen und weiterzugeben, auch an jüngere Generationen. Das ist mir sehr wichtig. Aber was die Musik angeht, da will ich mich niemals nur auf Golden Era beschränken. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist die Authentizität und die Liebe, mit der ich das mache. Und auch der Respekt für die Kultur, mit dem ich das mache.
Ich frage mich, wo da der Unterschied ist zu vielleicht ganz vielen anderen, vielleicht auch in den USA, Menschen, die das vielleicht auch machen. Was glaubst du? Was hat den Unterschied gemacht?
Also ehrlich gesagt, oder meinst du eine spezielle...
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es diesen einen Moment gab, wo das von 100 auf eine Million Follower gewachsen ist. Das ist ja schon eine Kontinuität. Das ist ja auch eine Idee. Vielleicht auch einfach die Art, wie du es machst. Aber es ist ja schon faszinierend, dass es vielleicht drumherum auch noch andere Blogs gibt, die auch ähnlich vielleicht Gedanken haben. Was glaubst du, was ist der Grund, warum es funktioniert? Warum die Leute da gerne dabei sind? Und deine
Ich glaube, es sind so verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Also zum einen, ich bin auch einfach gut, ich habe ein gutes Auge für Marketing, so ich verstehe, wenn was funktioniert, das ist so eine Sache. Aber zum anderen, ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass ich eine Frau bin, weil die meisten Hip-Hop-Blogger sind Männer. Die meisten Hip-Hop-Seiten werden von Männern bespielt. Und ich glaube, dass ich mit einem anderen Ansatz rangehe, mit ich glaube, die Menschen merken, wie sehr mir die Kultur am Herzen liegt und wie wichtig es mir ist, die Kultur zu bewahren und ein positives Licht auf die Kultur zu werfen. Und viele andere Blogs gehen da halt eher auf Clickbait oder auf Beefs oder irgendwelche negativen Sachen, weil natürlich negativer Content viel mehr Interaktionen hervorbringt. Weil die Menschen immer mehr dazu neigen, negative Sachen zu kommentieren als positive.
Ja.
Und ich weiß auch, dass ich noch mehr Klicks bekommen würde, wenn ich dasselbe machen würde. Aber das geht gegen meine Werte, es geht gegen meine Moral. Und ich glaube, dass ich genau mit diesem Ansatz Menschen anspreche, denen das genauso wichtig ist und die das einfach sehen. Und ich bekomme auch sehr viel Feedback aus meiner Community von Menschen, die mir genau das spiegeln, dass sie sehen, wie viel Liebe da drin steckt und dass sie sehen, wie viel Respekt ich dafür habe.
Da sind ja auch, wenn so die Recherchen das hergeben, ja auch ein paar namhafte Leute dabei, die unter den Followern sind. Das heißt, du hast nicht nur Fans der Kultur, sondern auch Macher der Kultur auf deine Seite gezogen.
Ja.
Da sind, wie gesagt, sind ein paar große Namen dabei. Folgt dir Common?
Ja.
Was war das für ein Moment?
Also, ich fand, dass er mir ein bisschen spät gefolgt ist. Es hat echt ein bisschen gedauert, der ist mir, ich glaube, letztes Jahr irgendwann gefolgt und ich habe immer so drauf gewartet und habe mir so gedacht, also es kann doch nicht sein, so.
Siehst du das nicht, Bro? Was ist los bei dir, Bro?
Ja, also, sorry, aber wenn irgendjemand mir folgen sollte, dann sollte es kommen sein.
Ja.
Und es ist dann endlich passiert und ich war sehr, sehr glücklich darüber.
Trittst du dann eigentlich auch gleich in Kommunikation? Also schreibst mal an, sagst mal Hallo, weil die Liste ist ja sonst auch, ne? Also es ist Snoop dabei, Timbaland, Erykah Badu, T.I. Die Liste ist bestimmt lang, ne?
Ist sehr lang, ja.
Und das, aber Also schon krass, glaube ich, auch für dich selber, mit ja, der Intention, klar, wo du herkommst, ne, oder?
Natürlich. Es ist, also einerseits gewöhnt man sich dran.
Ja.
Ich glaube, das ist mit jedem Zustand so, dass man sich irgendwann dran gewöhnt und es sich normalisiert. Aber andererseits natürlich ist es krass. Also ich schicke dauernd Screenshots in meinen Best Friends Gruppenchat. So.
Ja, es ist schon surreal, ne? Und auf der anderen Seite aber die Frage, wäre das nicht die nächste Stufe, da noch mehr Profit daraus zu schlagen, wer alles prominent an der Seite von dem ist, was du da machst? Oder gefährdet das den Kern der Marke?
Aber inwiefern Profit daraus schlagen?
Bro, ich habe ein Video, kannst du das nicht auch mal teilen, damit das noch mehr Reichweite kriegt?
Nee, das würde ich niemals machen. Also das fühlt sich für mich viel zu komisch an. Das würde ich niemals machen.
Ja, lustig.
Also wenn ich irgendwelche berühmten Leute anschreibe, dann nur, weil wenn es mir unglaublich wichtig ist oder wenn ich die zum Beispiel interviewen möchte oder sowas. Aber J. Cole, der folgt mir jetzt seit vielen Jahren, ich habe dem noch nie irgendwas geschrieben, weil mir das viel zu, es wäre mir so unangenehm.
Aber wie siehst du denn deine eigene Rolle dann innerhalb dieser Kultur? Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Beitrag zur Kultur?
Mein Beitrag zur Kultur ist, ich sehe meine Seite zum Teil als Archiv. Aber ich glaube, das, was mir am wichtigsten ist, ist, bei Menschen die Menschen daran zu erinnern, warum sie sich in Hip-Hop verliebt haben.
Schön gesagt.
Und bei Menschen dieses Gefühl, was man hat, wenn man weiß, so, oh mein Gott, ich liebe Hip-Hop einfach, dieses Gefühl immer wieder auszulösen mit dem, was ich poste. Das ist mein Ziel und das sehe ich als meine Rolle. Ich meine, uns wurde immer beigebracht, each one teach one. Und das wurde uns beigebracht. So, man muss Hip-Hop-Kultur über Generationen weitergeben. Und ich finde, das ist so verloren gegangen und ich sehe das viel zu wenig. Aber genau das sehe ich als eine meiner Aufgaben, es weiterzugeben.
Da spielt ihr ja so ein kleines bisschen wahrscheinlich auch in die Karten, ne? Dass, wie ich finde, wir gerade in einem Momentum uns befinden, dass so, nehmen wir es mal Old School, Good Old Days, Golden Era, dass das wieder so ein bisschen Zeitgeist gewinnt, ne? Also Gen Z adaptiert schon ziemlich viel aus den frühen 2000ern. Der Weg zu den 90ern ist da nicht so weit. Wir haben in Deutschland auch einige Künstler von ganz großen Namhaften, die ihre Wurzeln da haben und mal wieder dahin zurückgehen. Der kommerzielle Erfolg ist noch nicht so da für dieses musikalische Genre. Aber es ist schon von der Attitude wieder mehr Zeitgeist geworden, ne? Oder wie nimmst du das wahr mit deinen Millionen Followern?
Ich denke schon, also einerseits sehe ich auch einfach viel, wenn ich mir Content von sehr jungen Künstlern anschaue, sehe ich auch immer wieder, was verloren gegangen ist, was mich ein bisschen traurig macht. Aber ich sehe auch viele Menschen, die versuchen, da was zurückzubekommen. Aber diese Generation wächst halt in einer anderen Welt auf, als die Welt, in der wir aufgewachsen sind. Deshalb glaube ich, kann man auch nicht erwarten, dass die Kultur genauso wahrnehmen oder interpretieren oder genauso leben, weil es sind andere Umstände, unter denen sie die Kultur wahrnehmen und leben.
Gerade deshalb ist wahrscheinlich so eine Plattform wichtiger denn je, ne? Also kannst du richtig deinen Beitrag leisten?
Ich denke schon. Ich denke, dass das ist, was ich tue, ja.
Fühlst du eine Rückbesinnung auf kulturelle Werte in der Followerschaft?
In der Followerschaft, also ist halt schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, der Großteil meiner Follower sind eher Leute so in meinem Alter.
Plattformübergreifend, weil du bist ja auch auf TikTok, da sind es, glaube ich, irgendwas über 150.000 Follower, ja auch schon ein Weg. Aber kein Verhältnis dazu. Eine jüngere Zielgruppe. Siehst du da klare Unterschiede?
Nee, kann ich nicht sagen. Also ich sehe immer wieder mal jüngere Leute, die irgendwas kommentieren, aber das ist nicht plattformabhängig. Die mal was kommentieren und dann sagen, dass sie was gelernt haben und sie freuen sich, dass sie was gelernt haben. Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt solche und solche. Aber insgesamt sieht man natürlich auch bei den Künstlern und bei den Künstlern, die gerade erfolgreich sind, sieht man, dass da schon wieder was zurückkommt. Und ich glaube, so ist es halt mit allem, mit allen Kulturen und mit allen Trends, dass sich alles immer irgendwann wiederholt. Und irgendwann wird wieder was langweilig und dann wird es wieder verändert.
Da müssen wir mal direkt rein, weil das ist eine schöne Überleitung ist und ich weiß, was dein Thema ist. Du hast ja auch eins mitgebracht, was obvious ist. Denn ich introduce es einfach mal. Kendrick Lamar und die Halftime-Show. Müssen wir darüber reden. Aus verschiedensten Gründen. Erste Frage, wie hast du es auf der Plattform bearbeitet eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Ja, doch. Hallo, ja? Nico.
Und wie ist der Impact darauf gewesen? Was für Reaktionen hast du wahrgenommen auf der Plattform?
Also ich würde sagen überwiegend positiv, aber es gab natürlich, also zum einen hast du halt die Drake-Fans, die immer ihre Kommentare hinterlassen, die es einfach haten, einfach ne, wegen Drake. Andererseits dann hast du natürlich auch die Leute, die es nicht gefühlt haben, weil sie irgendwie ein Feuerwerk und eine Party wollten. aber es war schon überwiegend positiv. Aber ich glaube, das ist auch einfach wegen der Followerschaft, die ich habe.
Da würde mich nämlich mal interessieren, wie hast du diesen, denn es ist ja dein Thema, deswegen müssen wir drüber reden, aber deswegen würde ich auch dein Statement dazu haben. Wie hast du das Ganze wahrgenommen, diesen Auftritt?
Ich fand es, also zum einen, Kendrick in seinen Live-Shows ist ja immer sehr theatralisch. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, das meine ich sehr positiv. Also alles so, wenn man sich Grammy-Performances anschaut oder seine letzte Tour zum Beispiel, da ist sehr viel Inszenierung da. Und das war hier ganz genauso. Er hat eine Geschichte erzählt. Er hat sehr viele große Statements gemacht. Und ich fand's krass. Und vor allem fand ich's krass, weil es halt genau das Gegenteil ist von dem, was Menschen von der Halftime-Show erwarten.
Ich find's total gut. Also ich natürlich auch Diskussionen darüber geführt, mit Leuten darüber ausgetauscht, Dinge dazu gelesen. Und eine Sache ist bei Kendrick Performance ist ja, glaube ich, das Entscheidende, dass sie erst auf den zweiten Blick, vielleicht auf den dritten oder vierten Blick sogar erst komplett zu verstehen sind. Mm. Das ging auch mit dem Grammy-Auftritt los, die ja auch schon stark waren, ne? Mal abgesehen davon, dass er mit Doechii auf der einen Seite und Kendrick auch noch die richtigen Leute des Jahres da die Preise abgeräumt haben. Hip-Hop kulturell Beef so auszutragen, dass du für deinen Diss-Track einen Grammy gewinnst, um ihn dann im
Canadian... Nicht nur einen.
Ja, aber und den dann im Canadian Tuxedo quasi einzusammeln, ist so eine offene Metaebene, die man weiß und wo es vielleicht ein Bad Joke ist oder so. Aber dann sich eine Halftime-Show zu nehmen und wahrscheinlich den Leuten schon diesen Punkt zu geben, dass denen da das Hit-Gewitter gefehlt hat und trotzdem Rekorde zu brechen, ne, was Zuschauerzahlen angeht. Und einfach mal sich gegen den Präsidenten aufzulehnen in einer Halftime-Show, ohne dass der mitkriegt, dass es gegen ihn gerichtet ist. Amerikanische Geschichte quasi, also nicht umschreiben, aber schon anders zu konnektieren. Mhm. Und so mit vielen, vielen Easter Eggs so bildgewaltig quasi ein Beef auch noch offiziell zu finishen. Ist schon groß. Ne?
Riesig. Ich habe übrigens heute auf TikTok einen Post gesehen von einer, die meinte, dass sie, ich glaube, eine Tänzerin war bei der Halftime-Show und sie meinte, dass es eigentlich Pyrotechnik geben sollte, also vor allem bei All the Stars sollte es total viel Feuerwerk geben, aber weil Donald Trump sich angemeldet hat, konnten die das dann nicht machen. Aus Sicherheitsgründen durften sie keine Pyrotechnik machen. Schade, was natürlich ne, so die Performance eingeschränkt hat.
Was bleibt denn über? Hast du das Gefühl, dass die Leute das also im Ganze dann doch auf Strecke zu würdigen wissen, was da passiert ist? Und wie ist mit deiner Community der Austausch darüber? Weil ich gehe ja schon davon aus, dass, da kommen wir ja gerade her, weil dass der Wertekompass wieder da ist, da ja der neue Stabhalter ist, der dafür sorgt, dass auch diese Generation vielleicht einen kulturellen Anspruch hat.
Also, wie gesagt, das Feedback in meiner Community war vorwiegend positiv. Und überragend haben Leute auf jeden Fall es gecheckt, was er da gemacht hat. Und rechnen ihm das hoch an. Aber ja, es gibt halt immer Leute, die da nicht mitgehen oder die es einfach nicht verstehen. Was ja auch normal ist.
Es ist ja auch so, ne? Guck mal, die ganzen Gerüchte im Vorfeld. Welche Namen, wer kommt noch mit dazu, welche Elemente und so. Da wirst du ja auch mit spekuliert haben, ne? Und kommt noch, bringt er doch Lil Wayne, kommt noch Eminem und so. Und wenn ich rückblickend drauf gucke, ist halt SZA da, ne? Logisch, weil aus aus Crew-Gründen und auch aus wahrscheinlich Platzierung und ist nun mal der Hit, die Hits, die brauchen wir. Ja. Da ist sie mit dabei, also mach sie. Aber dann Serena Williams.
Also Kendrick ist halt auch, Kendrick, herausragender Künstler, aber er ist halt auch einfach Paddy, muss man sagen. Aber ne, man muss da auch dazu sagen, dass klar, es hat die Komponente mit Drake, aber andererseits, dass Serena da einen Crip Walk hingelegt hat, hat auf jeden Fall auch eine politische Message. Weil als, ich meine, sie ist auch aus Compton und als sie in Wimbledon auch nur ein 10% davon gemacht hat, nach einem Sieg, hat sie so viel Backlash bekommen, so warum sie da einen Crip Walk macht und so weiter, dass das auf jeden Fall auch ein politisches Statement ist, sie da hinzustellen, in ihrem Tennisrock Crip Walkt.
Ja. Und das sind die ganzen Ebenen, die ich daran liebe. Und da habe ich mir, also zum Beispiel die Szene habe ich am Anfang gar nicht mitgekriegt. Ich habe gedacht, da tanzt jemand, macht jemand einen Crip Walk, bis ich da, okay, krass, das ist ja wirklich. Und so. Und am Ende mit dem Game Over und so. Warum ist, ist das ein warum eigentlich das, hast du bist ja wahrscheinlich mehr im Research als ich gewesen an der Stelle. Ich habe ein bisschen geguckt. Warum eigentlich diese PlayStation-Sache?
Naja, ich glaube, also Samuel L. Jackson hat ja die Show eröffnet mit Welcome to the Great American Game. Also es gibt natürlich so viele Theorien online. So zum einen ist dieses Ding, okay, es ist ein Controller, ein Game-Controller, was darauf deuten könnte, so wir werden kontrolliert von der Regierung. Oder es kann auch einfach sagen, ja, this is the great American game that you have to play. Und dann macht ein Game-Controller halt auch Sinn. Und es ist ein Spiel, also ne, die der Super Bowl ist ein Spiel, dann sind wir wieder bei einem Game. Ja, und übrigens das erste Mal, dass so viele verschiedene Stages bei einer Halftime-Show genutzt wurden.
Ja.
Also es gab's noch nie, dass ein Künstler 4 verschiedene Stages.
Ja, es ist Good Game war auch eine Theorie dahinter. Ich habe noch irgendwas PlayStation. Was meinst du?
Ja, das Squid Game Ding war Blödsinn.
Ich hab irgendwas gehört von oder irgendwo auch eine wilde Verbindung von PlayStation zu Drake und irgendwie irgendeine Verschwörungstheorie. Und das ist halt das Schöne daran, ehrlicherweise. Alles, was wir jetzt hier gerade machen, und da sind Botschaften drin, die sind richtig, die haben ein klares Statement. Ja. Das ist auch der Grund, warum kein anderer Superstar an irgendeiner Stelle einen Sinn ergeben hätte, außer einem Popcorn-Publikum seinen Popcorn-Artist zu geben. Das heißt, bis hin zu Game Over am Ende, ist der Beef jetzt eigentlich damit offiziell beendet? Wahrscheinlich ja, ne?
Ich denke schon. Ich denke auch nicht, dass Kendrick jetzt noch, also als der Künstler, der er ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da jetzt noch dran festhalten will. Ja.
Und was sollte Drake jetzt auch machen? Wenn du Grammys und Super Bowl mit dem District durchgespielt hast, was sollte das jetzt noch kommen?
Er ist jetzt in Australien auf Tour und verschenkt die ganze Zeit Geld.
Ja.
Das macht Drake.
Aber bleibt aber schon am Ende so ein Blick darauf, ne? Was, weil die Leute sind sich ja sehr uneinig darüber, wo sie diese Halftime-Show einordnen. Was für dich die größte aller Zeiten?
Kommt drauf an, wonach wir das bewerten. Also größte was?
Größte Super Bowl Halftime-Show. Ganz simples Ranking. Da müssen wir alle durch. Du auch.
Meinst du beste Show? Also wir wissen ja, die Fakten sind, es gab auf jeden Fall die meisten Zuschauer. Mhm. Das ist so. Und das ist natürlich krass.
Michael Jackson hatte mehr Hits. Bei
ja, ist halt Michael Jackson.
Ja, genau. Bei Jennifer Lopez und Shakira waren die Tanzperformances krasser. Ich habe ganz viele Unterschiede. Ich habe so eine Choreografin dabei zugehört, wie sie quasi das Ding kritisiert hat, weil es irgendwie nicht sauber getanzt war. Das ist also.
Also für mich als Hip-Hop-Head.
Da wollen wir hin.
Ja, für mich als Hip-Hop-Head, ja. Beste Halftime-Show ever, weil er etwas Unerwartetes gemacht hat, weil noch nie so viel über eine Halftime-Show geredet wurde und weil er damit genau das bezweckt hat, wovon ich ausgehe, dass er das wollte, dass Leute über wichtige Themen reden. Und auch, dass Leute über Hip-Hop reden, weil das ist ja auch so eine Sache, also die so verloren gegangen ist, weil ich finde, klar, jetzt gibt's 1000 Podcasts, wo Leute irgendwie vielleicht über Hip-Hop reden, aber so wie früher untereinander, nicht mal online, aber einfach untereinander in Grüppchen, in Freundesgruppen über Hip-Hop geredet wurde, über Releases geredet wurde, über Auftritte geredet wurde, das ist total verloren gegangen, weil es einfach, weil wenig wirklich Interessantes passiert. Und das freut mich so sehr, dass Leute einfach über Hip-Hop, über einen Hip-Hop-Artist so viel reden. Und nicht nur Menschen in der Hip-Hop-Community, sondern was ich auf TikTok, wie viele Leute ich da sehe. Leute aus allen Altersstufen, mit allen verschiedenen Hintergründen, irgendwelche Professoren. Also so viele Menschen und so viele weiße Menschen, muss man sagen, so viele weiße Amis, die überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun haben, die aber komplett diese Show analysieren.
Mhm.
Und das, finde ich, ist so ein riesen Accomplishment, dass die ganze Welt über Hip-Hop gerade spricht. Vielleicht nicht über wissentlich über Hip-Hop, aber über einen Hip-Hop-Artist und was er gemacht hat. Und das ist einfach ein Win für die Kultur.
Punkt. Glaubst du, es gibt noch die Chance für irgendeine andere Hip-Hop-Performance-Show, die man sich für so ein Super Bowl Halftime suchen kann? Weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass Roc Nation und Jay-Z da drin stecken, ist noch ein bisschen Hand drauf, kann noch ein bisschen was machen. Aber mir fallen ehrlicherweise, es fällt mir schwer, so da so, das finde Beyoncé war schon.
Ja, vielleicht kommt Jay-Z irgendwann aus dem Retirement.
Ja, der wäre eigentlich der Einzige, den Eminem traue ich das noch alleine zu. Der war jetzt auch vor kurzem. Mhm. Wir haben jetzt Kendrick innerhalb von, was war das, 2 oder 3 Jahren jetzt zweimal hintereinander gehabt.
Also, vorletztes Jahr war er da, ja.
Ja, es ist auch ein bisschen knapp beieinander.
Mhm.
Aber siehst du noch Artist, weil, das ist nämlich noch ein anderer Punkt, den ich auch mit Hip-Hop-Dudes hatte. Und das ist dann auch wieder ein bisschen die Brücke zur Plattform und so. Dass das, was qualitativ da in den 90ern, in Nullern entstanden ist, da ist noch eine Menge Fundament. So, weil es halt über Generationen Menschen gegriffen hat. Und das wiederum ist, glaube ich, auch das, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel so eine Halftime-Show von Dre und Snoop vom Party-Effekt ganz anders war als jetzt in Kendrick, weil sich da auch jeder drauf einigen konnte, weil es aber cool war, weil es einfach Hits waren, die 30 Jahre überlebt haben. Siehst du da irgendjemanden?
Jay-Z?
That's it, ne?
Eigentlich schon. Weißt du, wer eine super Halftime-Show machen würde, aber er ist leider nicht mehr relevant genug? Ludacris.
Wow.
Stell dir mal eine Ludacris-Halftime-Show vor.
Ja.
Das wäre krass. Also er war ja auch bei Usher Usher war ja letztes Jahr, hat die Halftime-Show gemacht und da war Ludacris als Gast dabei. Aber so Ludacris ist halt, ey, der würde das killen.
Ja, ADL ist ja wieder in ich glaube, 4 Jahren oder so, ist der Super Bowl wieder da.
Ja, aber Ludacris ist halt nicht mehr relevant genug, leider. Also
ja, das stimmt.
Glaube ich nicht, dass die, ne, dass Jay-Z ihn dafür auswählen würde. Aber vielleicht, man weiß ja auch nicht. Also weißt du, bei Dre, da hattest du ja auch einfach eine Gruppe von Künstlern. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, so ein Dirty South Special hätte ich auch im Auge gehabt. Lil Wayne ist es ja nicht geworden, ne? Wahrscheinlich dann mit viel Ärger zwar, aber trotzdem, wenn man mal ehrlich ist, wenn ich dann diesen WWE-Auftritt denke oder was das da war.
Ja, ja.
Besser aller, ne? Oder wie wurde es in deiner Community diskutiert?
Also, in meiner Community ist Lil Wayne sowieso, hat nicht so besonders viele Fans, was verschiedene Gründe hat. Also zum einen sind ja so meine Follower zum größten Teil auch Fans von East Coast Hip-Hop. Und die kommen eher so von, also die meisten, so den größten Anteil von Followern habe ich in New York. Und ne, also New York und South ist, beißt sich halt. Mhm. Aber andererseits gibt's bei Wayne halt auch einige Geschichten, die der schwarzen Community einfach, die bei denen einen schlechten Geschmack hinterlassen haben, so. Und deshalb wird er immer ziemlich kritisch gesehen.
Gib mal Beispiele für den Kontext, für Leute, die das nicht mitgekriegt haben.
Ob ich die Story jetzt richtig zusammenkriege, da gab's eine Geschichte mit einem weißen Cop, der, ach so, ja, ich glaube, es war als George Floyd ermordet wurde von Polizisten und das Black Lives Matter Movement losging. Ich glaube, ne, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass er, dass Lil Wayne halt so ein bisschen Polizisten verteidigt hat, weil er eine Geschichte hat, wo ein weißer Polizist ihm das Leben gerettet hat.
Mhm.
Und da war die schwarze Community halt sehr, ne, also unglücklich mit seiner Einstellung. Und er hat halt auch schon oft problematische Sachen gesagt. Er ist, glaube ich, einfach ein bisschen, dadurch, dass Lil Wayne einfach auch schon so lange erfolgreich ist, der wurde erfolgreich, als er ein Teenager war.
Mhm.
Also ich glaube, er war nicht 12, als er angefangen hat. So, und deshalb ist er halt auch ein bisschen realitätsfern, so,
ja,
in seinen Ansichten. Und das, ne, sieht die schwarze Community nicht so gerne.
Es wurde keine Halftime-Show, es wird auch keine, es wurde aber sicherlich bei dir diskutiert. Hm. Jetzt hast du da eine Plattform, die, was wir heute ja schon erarbeitet haben, ja schon diese Kultur so schön nach draußen trägt, dadurch auch eine Sichtbarkeit schafft. Irgendwie dafür sorgt, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, hoffentlich ja auch in verschiedenen Generationen. Was sind eigentlich so deine Ziele für dich und deinen Kanal?
Ich habe da nicht so große Ziele. Also ich bin kein Mensch, der lange vorausplant.
Mhm.
Ich schaue gerne einfach, wo der Weg mich hinführt und lasse mich überraschen. Und brauche auch sehr viel Abwechslung. Das heißt, ich mache gerne mal zwischendurch einfach irgendwas Neues. Ich bin jetzt aber gerade dabei, einfach mehr eigenen Content zu produzieren. Ich mache gerade einen Podcast, der in ein paar Monaten rauskommt. Und das sind so Sachen. Also ich habe eine Doku im Kopf, die ich sehr gerne machen will nächstes Jahr. Und ja, ich glaube, ich will einfach mehr eigenen Content produzieren, wo ich wirklich dann genau das vermitteln kann, was ich möchte.
Weil das ist ja schon auch klar, ne? Es ist eine Plattform, die im Moment sehr viel transportiert, was es an großen Momenten gibt da draußen,
ja,
und denen aber damit eine neue und andere Sichtbarkeit gibt. Denn ich hatte auch schon so einige Male auf der Plattform auf einmal Aha-Effekte oder habe mich über einfach simpel darüber gefreut, die Performance nochmal zu sehen, bin dadurch wieder in den Nostalgie-Faktor gekommen und so weiter und so fort. Also es steckt schon eine Menge drin. Und dementsprechend ist der Anspruch, den du an dich selber hast, wahrscheinlich auch genauso wichtig. Ist da nicht dann aber auch Oder fragen wir andersrum, gibt es von der Community da auch dann so Wünsche? Also merkst du, in welche Richtung die dich treiben, wo, was sie von dir haben wollen? Kannst du mal mehr darüber machen oder mehr darüber?
Ab und zu ja, aber ich bin da nicht so der Fan von. ja, einfach weil ich will das machen und posten, was sich für mich im Herzen richtig anfühlt. Und da, also ich gehe nicht danach, okay, was sagen jetzt die Leute, dass sie sehen wollen. Ja. Also ich habe zum Beispiel immer, so Februar ist Dilla Month, so für Leute, die ihn nicht kennen, Jay Dilla, überragender Produzent, der 2006 gestorben ist. Der ist im Februar geboren und gestorben, deshalb ist Februar für sehr viele Hip-Hop-Heads Dilla Month. Und am gleichen Tag wie er hatte Nujabes Geburtstag, auch ein sehr guter Produzent aus Japan, der auch verstorben ist. Und für mich, Dilla ist meine größte Inspiration. Ich habe ihn auf meinem Arm tätowiert. Für mich gibt es niemanden, der besser ist als Jay Dilla und der mir mehr bedeutet. Und deshalb ist für mich im Februar ist auch immer eine Herzensangelegenheit, Content über ihn zu posten. Und es gibt immer wieder die Kommentare, ja, aber dann poste doch über NoJBs. Und ich respektiere diesen Künstler sehr, aber ich poste diese Dilla-Sachen, weil er mir unglaublich viel bedeutet. Und ich möchte nicht dann jemand anderen postet, nur weil ihr mir sagt, dass ich ihn posten soll. Weil für mich der Content, den ich poste, kommt von meiner eigenen Überzeugung und von dem, was ich selbst posten will. Ich gehe da nicht nach Wünschen. Genauso wie ich als DJ keine Musikwünsche annehme.
Was du aber machen musst, ist, und das ist dann vielleicht auch das, was die Zukunft immer noch so ein bisschen dann offen hält, ist die Plattform richtig auswählen. Ne? Wir hatten das ja vorhin schon, du bist bereits auf TikTok. Instagram ist da. Merkst du der Altersgruppe, der Zielgruppe entsprechend auch schon, dass Instagram der Kern ist? Merkst du ein Wandern? Merkst du, wie es zwischen den Plattformen funktioniert? Und siehst du da irgendwo für dich auch eine Pflicht, alle Plattformen gleichmäßig zu bespielen?
Eine Pflicht auf keinen Fall. Ich denke natürlich ab und zu drüber nach. Und es gibt auch Leute, die zum Beispiel gibt es ja Blue Sky, wo viele Leute es als Ersatz für Twitter sehen. Und da kriege ich immer wieder Nachrichten, dass Leute mich darum bitten, dort zu posten. Mhm. Aber ich finde es ehrlich gesagt, ich mache diese ganze Sache alleine. Es ist nur ich. Mhm. Und ich finde es unglaublich anstrengend. Also es ist schon viel Arbeit auf einer Plattform, viel zu posten, wie ich poste. Mhm. Und wenn ich dann noch jetzt den Druck habe, auf mehreren Plattformen zu posten, das ist mir zu anstrengend. Und mit TikTok, ich poste auf TikTok sehr wenig. Und auf TikTok poste ich auch nur Content, den ich auch schon auf Insta gepostet habe. Und ich mache das, weil ich weiß, okay, da gibt es nochmal eine andere Audience, die man erreichen kann. Aber ja, also ich kann auch nur so viel machen, wie ich Kapazitäten habe.
Am Ende des Tages machst du das ganze Jahr auch und da sind wir mit angefangen und das ist der Grund, warum es auf MySpace gestartet ist, weil du deine Liebe zu Hip-Hop damit transportieren möchtest. Und du hast es geschafft und das finde ich halt nach wie vor sehr beeindruckend, dass du aus deiner eigenen privaten Intention heraus über 1 Million Menschen dazu gekriegt hast, dass sie dir folgen. Mhm. Eigentlich ist damit die Mission doch schon erfüllt, oder?
Nein. Also diese Followerzahl, natürlich ist die krass und ja, natürlich bedeutet sie etwas, aber die war nie ein Ziel. So, es war nie, ich will 1 Million Follower oder ich werde 1 Million Follower haben. Und dadurch, dass das nie ein Ziel war, erfüllt das auch keine Mission. Meine Mission ist, Hip-Hop weiter zu verbreiten und zu lieben und das zu machen, was sich für mich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und das wird weiterhin so bleiben. Ob da jetzt 2 Millionen draus werden oder nicht, ist irrelevant.
Sache, es gibt weiter diese Plattform.
Ja, hoffen wir.
Danke, Vanja.
Wer weiß, was Donald Trump noch
ja.
macht.
Die Plattform wird nicht verschwinden, die Liebe zur Kultur wird nicht verschwinden und damit auch das verbindende Glied, das ja auch unsere Wege immer wieder hat kreuzen lassen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier Gast warst und dass wir einmal ein bisschen darüber sprechen konnten.
Dankeschön.
Und dir vor allen Dingen viel Erfolg für den weiteren Weg von I Still Love Her, einer Plattform, die ihr vornehmlich natürlich auf Instagram, aber auch auf TikTok zum Beispiel finden könnt. Und wenn ihr nicht so drin seid und nicht so Teil dieser Generation gewesen seid, eine schöne Chance für euch, ein bisschen reinzuhören und was zu lernen. Solltet ihr machen.
Und ich verurteile nie irgendwelche Follower, weil sie was nicht wissen. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn man irgendwas noch nicht kennt oder nicht weiß.
Seht ihr, noch mehr Einladungen geht gar nicht. Danke, Vanja.
Danke dir.
Das ist I Still Love Her und das war Becks mit Stammtisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtischparolen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.